Er lauert jungen Mädchen auf, will sein Messer in ihre Körper rammen und zusehen, wie sie langsam verbluten. Im südlichen Niederösterreich geht ein Serienmörder um. Die Polizei tappt im Dunkeln. Hinter jeder Ecke lauert der Hitzemörder. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Und am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin heute euer Zeremonienmeister. Kurze Ankündigung, ihr wisst es schon, der nächste Live-Podcast, der findet am 26. Juni 2026. Achso, wir haben 2026, das muss ich jetzt nicht extra betonen. Der findet am 26. Juni statt, der nächste Live-Podcast, also in diesem Jahr. Und zwar im Kammgarn-Saal auf dem Gelände der ehemaligen Kammgarn-Spinnerei in Möllersdorf bei Dreiskirchen. Da machen wir einen kleinen mörderischen Streifzug durch die niederösterreichische Stadt und nennen das Ganze originellerweise Mörderisches Dreiskirchen. Ja, damit hat keiner gerechnet. Es gibt übrigens auch Neuigkeiten aus St. Pölten. Das muss ich jetzt nochmal loswerden, bevor wir anfangen. Dort hatte der neue Spitzenkandidat der Volkspartei einen, wie ich finde, sehr interessanten Vorschlag. Er will den Zuzug in die Stadt stoppen. Das klingt erst einmal nach keiner schlechten Idee. Aber ich finde, der Florian Krumböck, so heißt der gute Mann, argumentiert ein bisschen falsch. Er sagt nämlich, man müsse den Zuzug bremsen, weil unkontrollierter Zuzug ohne Plan schade der Stadt, die in den letzten Jahren zu schnell gewachsen ist. Kindergärten, Schulen oder soziale Einrichtungen hätten mit dem Tempo nicht mithalten können. St. Pölten braucht eine Wachstumspause, um wieder Ordnung in die Entwicklung zu bringen, fordert Krumböck, wie der Kurier berichtet. Ich hätte da einen radikalen Vorschlag. Wir könnten St. Pölten zur Gänze planieren und vom Angesicht dieser Erde tilgen. Ich melde mich freiwillig dafür, in sämtlichen Schulatlanten die Stadt mit schwarzem Filzstift zu übermalen und so für immer aus dem kollektiven Gedächtnis zu tilgen. Meiner Meinung nach argumentiert die ÖVP hier völlig falsch. Der Zuzug in die Stadt sollte allein schon aus humanitären Gründen gänzlich verboten werden. Wenn Sie das hören, lieber Herr Krumböck, ich stelle mich gerne als Berater für die Rückabwicklung der Stadt zur Verfügung. Jetzt gehen wir aber etwas weiter östlich von St. Pölten, auch nach Niederösterreich, in den Bezirk Bruck an der Leitha. Es herrscht eine mörderische Hitze an diesem 30. Juni 1950. Am späten Nachmittag stört plötzlich ein Mann die Ruhe im kleinen Ort Münchendorf. Ich habe eine Frau umgebracht, schreit er, als er auf der Hauptstraße durch den Ort radelt. Ich habe eine Frau erstochen, schreit er noch einmal. Der hat wohl beim Heurigen zu tief ins Glas geschaut, denken sich die Anwohner. Der Mann radelt weiter und ist schon bald außer Sicht und Hörweite. Viele haben die eigenartige Begegnung bereits vergessen, bis Stunden später die Polizei auftaucht. Und am nächsten Tag berichten die Zeitungen von einem bestialischen Mord an einem jungen Mädchen. Und der Täter? Naja, der ist doch gerade noch durch Münchendorf gefahren und hat sein Geständnis durch die Gassen gebrüllt. Doch was ist passiert? Dazu müssen wir ein wenig ausholen. Wenn ihr noch nie von der Ortschaft Gutenhof gehört habt, dann ist das kein Wunder. Hier ist nämlich die Bezeichnung Ort oder Dorf, etwas sehr irreführend. Denn selbst dafür ist Gutenhof zu klein. Heute, also im Jahr 2026, sind hier 41 Einwohner vermerkt. Wir befinden uns etwa 12 Kilometer von der südlichen Stadtgrenze von Wien entfernt. Ja, hier etwas südöstlich der Bundeshauptstadt ist das Land flach und die Grenze zum Burgenland ist nicht mehr fern. Gutenhof gehört zur Gemeinde Himberg. Der nächstgrößere Ort ist Gammert-Neusiedl. Warum hier so wenig Menschen leben, ist kein Wunder. Der ganze Ort besteht im Wesentlichen aus nichts anderem als einem Gutshof, also Gutenhof, der Gutshof, ne? Es gibt ja auch ein Gasthaus und einen Gemischtwarenladen. Sonst aber nichts. Den Laden, den gibt's heute nicht mehr, soweit ich das beurteilen kann. Der ganze Ort ist im Wesentlichen eben ein großes landwirtschaftliches Gut. Passionierte Reiterinnen und Reitern ist der Gutenhof eher ein Begriff, denn hier ist ein großes Reitsportzentrum, also ein Pferdegestüt. Das existiert hier übrigens seit bald 500 Jahren. Den Bauernhof gibt es mit Unterbrechungen sogar seit über 800 Jahren. Heute gibt es hier auch einen Golfplatz, wie gefühlt an jeder zweiten Ecke in Niederösterreich. Warum schießen bei uns eigentlich diese Golfplätze wie die Schwammerl aus dem Boden? Das ist irgendwie so spurlos an mir vorübergegangen. Gut, spiele ja auch kein Golf, bin ja auch sexuell noch aktiv. Mörder-Joke, Peter, das kostet jetzt wieder Abonnenten. Ja, liebe Golfer, nichts gegen euch, sicher ein toller Sport. Ich ignorant, mache ja nur blöde Witze. Ganz in der Nähe, beim Gutenhof oder durch das Gelände vom Gutenhof, fließt ein Fluss, der Kalte Gang. Ja, der heißt wirklich so. Im Jahr 1950 gab es in Gutenhof wahrscheinlich nicht viel mehr Einwohner als heute. Die meisten waren landwirtschaftliche Arbeiter, Tierpflegerinnen und Tierpfleger und was man halt sonst noch so auf seinem großen landwirtschaftlichen Betrieb halt so braucht. Zwei von ihnen sind Elfriede Elli Kastner, die ist 20, und Antonia Toni Panholzer, 21 Jahre alt. Die beiden arbeiten aktuell auf dem Gutenhof als Helferinnen bei der Rübenernte. Es ist der 30. Juni 1950 und es ist extrem heiß. Tatsächlich wird dieser Tag als der heißeste seit Messbeginn bezeichnet. Es hatte etwas über 36 Grad. Naja, darüber können wir heute leider nur noch so ein bisschen schmunzeln. Dennoch, körperliche Arbeit auf einem Gutshof bei 36 Grad, das ist natürlich kein Spaß. Die Frauen sind von oben bis unten dreckig, also so beschreiben es die Zeitzeugen. Also beschließen die Elli und die Toni, dass es nicht nur Zeit für ein Bad, sondern auch gleichzeitig für eine Abkühlung ist. Am Gelände des Gutshofes gibt es einen kleinen Badeplatz, von wo aus man recht komfortabel im kalten Gang planschen gehen kann. Zum richtigen Schwimmen ist es dort zu seicht, aber so zum bisschen Baden und sich abkühlen ist es ideal. Sie machen sich also auf den Fußweg zum Badeplatz. Auf dem Feldweg begegnet ihnen ein Mann auf einem blauen Fahrrad. Er spricht die beiden Damen kurz an. Was genau er sagt, ist nicht bekannt. In den Quellen ist nur von einer Belanglosigkeit die Rede. Ja, wahrscheinlich sowas wie Hasis, gell? Der Mann radelt davon. Die beiden jungen Frauen genießen das kühle Bad im kalten Gang. Der trägt seinen Namen nicht zu Unrecht, denn angeblich ist der Fluss immer besonders kühl und die Wassertemperatur erreicht selbst im Sommer nicht mehr als 20 Grad. Außerdem ist er für sein kristallklares Wasser bekannt. Ja, ideale Bedingungen. Toni und Elli genießen ihr Bad. Da fällt ihnen plötzlich wieder das Fahrrad auf. Dieses blaue Fahrrad, das lehnt plötzlich an einem Baum. Und auf einmal tritt der Mann von vorhin aus dem Gebüsch. Er trägt eine Badehose. Er setzt sich hin und starrt die beiden Frauen an. Toni und Elli ist das unangenehm und sie gehen aus dem Wasser. Da plaudert der Mann wieder los. Auch wieder irgendetwas völlig Belangloses. Wahrscheinlich wieder was über die Hitze. Die beiden jungen Frauen fühlen sich jedoch belästigt und unwohl und gehen hinter ein Gebüsch, um sich umzuziehen. Hauptsache weg von diesem unheimlichen Kerl. Antonia hat sich gerade ihren BH angezogen und bückt sich um ihr Kleid, als sie plötzlich die Stimme von Elli hört. Toni! Antonia dreht sich zu ihrer Freundin um und was sie sieht, wird sie ihr Leben lang nicht vergessen. Der Mann hat sich an Elli angeschlichen. Er hat ein großes Messer in der Hand und sticht mit aller Kraft auf die junge Frau ein. Immer wieder sticht er mit dem Messer zu, bevor Elli leblos zusammensackt. Es geht alles ganz schnell. Noch bevor Antonias Fluchtreflex einsetzt, ist ihre Freundin tot. Da stürzt sich der Angreifer schon auf Antonia. Er holt mit seinem Messer aus. Der Hieb erwischt die 21-Jährige an der Wange und fügt ihr eine tiefe Schnittwunde zu. Antonia dreht sich um und will losrennen. Sie spürt einen Stich in den Rücken, der sich eher wie ein dumpfer Schlag anfühlt. Dann packt sie der Mann an ihrem BH, versucht sie an sich zu ziehen. Doch Antonia hat Glück, die Knöpfe reißen ab und sie kann fliehen. Der abgerissene BH dürfte auch den Täter verwirrt haben. Er setzt sich jetzt nämlich auf sein Fahrrad und radelt in Richtung des Nachbarortes Velm davon. Antonia rennt trotz ihrer schweren Verletzungen um ihr Leben. Sie läuft, nur mit ihrer Unterhose bekleidet, zurück auf den Auweg, der zum Gutshof führt. Zufällig kommt gerade ein Kutscher mit seinem Ochsengespann des Weges. Er sieht die blutüberströmte Frau, hilft ihr auf den Wagen und fährt mit ihr so schnell es geht zum Gutshof zurück. Antonia kann noch berichten, dass sie beim Baden von einem unbekannten Mann angegriffen wurde. Ihre Freundin Ellie wurde ermordet. Mehr kann sie vorerst nicht berichten, bevor sie das Bewusstsein verliert. Es wird die Polizei gerufen. Doch so lange wollen die Burschen des Gutshofes nicht warten. Sie teilen sich auf. Eine Gruppe geht zum Badeplatz, die andere schwingt sich auf ihre Fahrräder und nimmt die Verfolgung des Täters auf. Der muss ja in Richtung Velm davongefahren sein, also ganz in der Nähe. Na, gar nicht blöd, die Burschen. Die Burschen, die sich Richtung Badeplatz aufmachen, können allerdings nur die blutüberströmte Leiche von Ellie finden. Sie hatte mehrere Messerstiche erlitten, wobei einer oder mehrere Stiche ihr Herz trafen und Ellie sofort tot war. Die Männer auf ihren Fahrrädern fragen sich in Velm durch. Ja, tatsächlich, da ist vorhin ein unbekannter Mann auf einem blauen Fahrrad durchgekommen. Er ist weiter in Richtung Münchendorf gefahren. Dort erfahren die Arbeiter vom guten Hof, dass ein Mann durchgekommen sei, der laut geschrien hat, er habe eine Frau erstochen. Vor Ort hat man blöderweise angenommen, dass der betrunken war und ihn deshalb nicht weiter verfolgt. In Münchendorf verlor sich auch die Spur des Mörders. Aber immerhin, die Burschen konnten einige wertvolle Erkenntnisse liefern. Es beginnt eine der größten Polizeiaktionen der Nachkriegsgeschichte. Nur vergleichbar mit dem Mord in Biesenberg, über den wir in Folge 105 geredet haben. Da Gutenhof damals noch zu Groß Wien gehörte, war das Wiener Sicherheitsbüro für die Ermittlungen zuständig. Es wird alles zusammengezogen, was die Polizei aufzubieten hat. Insgesamt werden in der ersten Phase der Ermittlungen 150 bis 200 uniformierte Polizisten eingesetzt. Da gehen die Berichte ein bisschen auseinander, aber schon eine gewaltige Größenordnung. Sowie fast alle Kriminalermittler des Sicherheitsbüros kommen nach Himberg oder nach Gutenhof. Die durchkämmen gleich einmal das gesamte Gebiet von Himberg bis Laxenburg. Es wird sogar ein spezieller Scheinwerferwagen gebracht, um den Tatort in der Nacht auszuleuchten, damit die Spurensicherung arbeiten kann. Doch all das bringt wenig. Vom Tatort wird eine aufwendige Skizze angefertigt. Da ist genau verzeichnet, dass neben dem Tatort ein Handtuch lag, wo die Kleidung abgelegt war, jeder Blutspritzer wurde vermerkt und vermessen. Werner Sapitzer hat die Skizze in einem lesenswerten Artikel für die Zeitung des Innenministeriums veröffentlicht, den verlinke ich euch. Auf der Skizze wird übrigens der Name des Opfers fälschlicherweise mit Michaela angegeben und nicht mit Elfriede. Daher kommt es auch, dass in der Literatur häufig vom Mordfall Michaela Kastner die Rede ist. Die Tatortgruppe leert sogar einen Teil des Flusses in der Hoffnung, die Tatwaffe zu finden. Aber wie dem auch sei, trotz all dem Aufwand gibt es am Tatort so gut wie keine Hinweise, die zu einem Täter führen können. Die Ermittlungen stützen sich also fast ausschließlich auf Zeugenaussagen. Und die wichtigste Zeugin ist Antonia Panholzer. Deren Verletzungen erweisen sich glücklicherweise als nicht lebensbedrohlich und als sie verarztet wurde, kann sie eine erste Aussage machen. Der Angreifer ist etwa 23 bis 28 Jahre alt, also relativ jung. Und zwischen 1,60 Meter und 1,75 Meter groß. Naja, das macht die Eingrenzung schon wieder schwieriger. Der Mann ist sonnengebräunt und trägt zurückgekämmtes blondes Haar. Antonia kann sich außerdem an zwei auffällige Merkmale erinnern. Der Mörder hatte ein pockennarbiges Kinn und einen Goldzahn im Oberkiefer. Die weiteren Zeugenaussagen aus den Dörfern sind teilweise widersprüchlich. Einige berichten, dass der Mann auf der Flucht eine Badehose trug, Andere reden von einer Lederhose mit breiten Hosenträgern, wieder andere von einer grauen Stoffhose. Und so ist auch die Personenbeschreibung. Einmal ist er groß, klein, dick, dünn, dunkelhaarig und blond oder alles gleichzeitig. Und wahrscheinlich findet man irgendwo einen Spinner, der meint, der Gesuchte hätte Hörner und Hufe und es hat nach Schwefel gerochen, als er auf seinem brennenden Fahrrad vorbeigefahren ist. Ja, das macht halt Zeugenaussagen so schwierig, weil Erinnerungen, naja, sind keine absolute Größe und Wahrnehmungen unterscheiden sich sowieso. Gut. Mit der Personenbeschreibung kommen die Ermittler allein einmal vorerst nicht weiter. Sie konzentrieren sich jetzt eher auf das Fahrrad des Mörders. Das war nämlich aus einem Grund auffällig. Es hatte verchromte Felgen. Die Ermittler fragen sich durch und erfahren, dass der Besitzer dieses Fahrrades zuletzt immer wieder in der Gegend gesehen wurde. Dazu muss man wissen, dass es hier rund um Himberg eine ganze Menge beliebter Badeseen gibt. Der Mann mit dem Fahrrad fiel in den vergangenen Tagen mehrmals dadurch auf, dass er Frauen beim Baden angesprochen und belästigt hat. Gewalttätig ist aber nicht geworden. Aber vor einigen Monaten kam es zu einem ähnlichen Vorfall. Zwischen Biedermannsdorf und Achau wurde die 23-jährige Köchin Maria Schmiedl auf der Straße von einem Mann angegriffen und ohne erkennbares Motiv mit einem Messer in den Rücken gestochen. Die Frau konnte entkommen und überlebte. Auch sie berichtet von einem Angreifer mit einem auffälligen Fahrrad mit einem pockennarbigen Kinn. Die unmittelbare Großfahndung verlief aber erfolglos. Lautsprecherwagen fuhren durch die Gegend und die Bewohner wurden um Mithilfe bei der Aufklärung des Mordes ersucht. Sowas ist natürlich ein gefundenes Fressen für die Zeitungen. Am nächsten Tag kennt ganz Österreich nur ein Thema. Die Jagd auf den Hitzemörder. Das mit den Mörderspitznamen war damals auch noch nicht so weit her. So, jetzt bin ich natürlich auch in dieser Branche tätig und daher schon von Berufswegen im Zweifel eher der Meinung, dass die Öffentlichkeit ein Recht hat zu erfahren, was hier passiert ist. In dem Fall war die Berichterstattung allerdings ein bisschen drüber, wenn ihr mich fragt. Die Bezeichnung Hitzemörder lasse ich mir ja sogar noch irgendwie einreden. Schließlich war es der bislang heißeste Tag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen und ohne die unerträgliche Hitze wären die beiden Frauen nicht im kalten Gang baden gegangen und so weiter und so fort. Jawohl. Es gab aber, naja, nichts Neues über den Fall zu schreiben, aber die Zeitungen wollten unbedingt darüber berichten. Also wurden in den kommenden Tagen die lustigsten Geschichten verfasst. Und zwar wurde da etwas betrieben, das man bis heute bisweilen beobachten kann. Von der Zeitungsredaktion aus wurde nämlich die Psyche, der Geist des Täters, gechannelt und es wurden ausgiebige Psychogramme verfasst. Das ist umso beeindruckender, als man ja nur weiß, Mann, blaues Fahrrad, hat es auf Frauen abgesehen. Das ist natürlich viel zu dünn für eine richtige Zeitungsgeschichte. Also wurde aus dem Mörder ein krankhaft veranlagter Sexualpsychopath. Schöne Wortwahl. Ich glaube, Sexualpsychopath drucke ich mir mal auf meine Visitenkarte. Das ist ja sensationell. Das fehlende Motiv wird auch schnell weg erklärt. Die abnormale Hitze hat den Mann verrückt werden lassen. 36 Grad haben ausgereicht, den Mann zum Amokläufer werden zu lassen. Ja, weiß man ja heute, also Morde gelingen besonders gut, wenn es draußen heiß ist. Die Polizei hat derweil andere Probleme. Tagelang werden die Orte in der Gegend zerniert, wie es damals hieß. Es werden also die Dörfer abgeriegelt und Straßensperren errichtet. Wer rein oder raus will, wird kontrolliert. Über 2000 derartige Kontrollen werden durchgeführt. Nichts. Dafür wissen die Zeitungen, die Weltpresse, herausgegeben vom britischen Informationsdienst, und das Neue Österreich, herausgegeben von ÖVP, SPÖ und KPÖ in Union, von der Hitzemörderpsychose in Himberg zu berichten. Eine Psychose, die sie übrigens selbst herbeigeschrieben haben. Zitat. Während die Spur des Tiroler Lustmörders Guido Zingerle, Folge 13 übrigens, nunmehr endgültig verloren ging, stimmt nicht, man hat den relativ schnell gehabt, und auch alle Nachforschungen nach dem Salzburger Mörder August Singer, kommt noch, vergeblich blieben. Auch der wurde geschnappt, ist ein Blödsinn. hoffte das Wiener Sicherheitsbüro noch Anfang dieser Woche wenigstens den dritten der in den letzten Tagen begangenen Sexualmorde zu klären. Man wusste nicht, ob es ein Sexualmord ist oder ob der Typ einfach nur irgendwen umbringen wollte. Weiß man nicht. Und den Hitzemörder von Himberg zu verhaften. Gestern jedoch musste man sich eingestehen, dass auch die Spuren dieses Verbrechers im Sande verlaufen sind. Nachdem der Hitzemörder Sonntag und Montag in der Nähe des Ortes seiner Untaten wieder gesehen worden ist, woher das kommt, weiß niemand, scheint er nunmehr wie vom Erdboden verschwunden. Alle Streifungen blieben erfolglos. Auch die vom Polizeihund Götz aufgestöberte Fußspur half den Beamten des Wiener Sicherheitsbüros nicht weiter. In Himberg ist jedoch, seit Autos und Motorrädern mit Polizisten und Kriminalbeamten zum alltäglichen Straßenbild gehören, eine wahre Hitzemörderpsychose ausgebrochen. Die Personsbeschreibung des Täters sitzt nun schon so fest in den Köpfen, dass die Leute allenthalben Hitzemörder am laufenden Band gesehen haben wollen. Ja, so wie der Verfasser dieser Zeilen. So wurde die Polizei von einigen Landarbeitern alarmiert, die den Verlust ihres Gabelfrühstücks beklagten. Offensichtlich nähere sich der Hitzemörder, vermuten sie, von ihren Esspaketen, die sie während der Arbeit am Feldrand liegen gelassen hätten und die von dort verschwunden seien. Ja, ich hätte jetzt wahrscheinlich eher den Nachbarshund in Verdacht, aber gut. Einige Bauern behaupten sogar, den Hitzemörder in seiner typischen Kleidung in Lederhosen mit entblößtem Oberkörper aus einer Betonröhre hervorkriechen gesehen zu haben. Die Überprüfung dieser Angaben führte zu dem überraschenden Ergebnis, dass die Betonröhren, die dort nach dem Kriege auf den Feldern lagerten, schon vor Monaten abtransportiert worden sind. Ihr jahrelanger Anblick jedoch hatte sich in der Fantasie der Leute mit der immer wieder vernommenen Personsbeschreibung des Hitzemörders zu einer aufsehenerregenden Gruselgeschichte vermengt. Am selben Tag wurden die Behörden von einem Bauernmädchen alarmiert, das dem Hitzemörder auf der Landstraße begegnet sein will. Das Mädchen, das den Mann bis ins kleinste Detail genau beschreiben konnte, beteuerte leichenblass und zitternd vor Schreck, der Hitzemörder habe auch sie zu vergewaltigen versucht. Ja, also eine Vergewaltigung gab es in dem ganzen Fall nicht, aber ist ja wurscht. Nachdem man die 12-Jährige eine halbe Stunde lang verhört hatte, kam man dahinter, dass sie einen der Kriminalbeamten, der die ganze Zeit hindurch neben ihr gesessen war, nicht einmal oberflächlich beschreiben konnte, womit der Polizei bewiesen schien, dass das Mädchen einem ganz anderen Mann begegnet sein dürfte, dessen Eindruck es während eines nur sekundendauernden Zusammentreffens überhaupt nicht habe aufnehmen können. Offenbar aber saß die Personsbeschreibung des Hitzemörders auch im Kopf dieser 12-Jährigen so fest, dass sie tatsächlich glaubte, dem Verbrecher begegnet zu sein. Fehlt gerade noch, dass sie noch hinschreiben, es war eine Hitzefata Morgana. Unter diesen Umständen sieht man bei der Polizei weiteren Meldungen über neue Begegnungen mit dem Hitzemörder mit einiger Skepsis entgegen. No shit, Sherlock. Wirklich. Naja, kein Wunder. Die Polizei hat schon Hausdurchsuchungen in Götzendorf, Reisenberg, Stixneusiedl, Mannersdorf und Seibersdorf durchgeführt. Überall dort wurde der Mörder gesehen. Naja, das Obduktionsergebnis ist da. Die Tatwaffe war ein 13 cm langes und 16 mm breites zweischneidiges Messer. Elfriede wurden zuerst 2 Stiche in den Rücken versetzt, dann 2 tödliche Stiche in die Brust. Und bei jedem unserer Fälle in diesem Podcast kommt irgendwann der Punkt, wo besondere Geistesgrößen ihren Auftritt feiern. Ich darf an dieser Stelle vorstellen, Felix. Trotz der Psychose des Hitzemörders, also dass der überall gesehen wurde, war die Hitzewelle natürlich nicht vorbei und auch die Badeseen blieben gut besucht. Da witterte der Felix seine Chance. Er ging wahllos auf junge, hübsche Frauen zu und quatschte sie an und machte sexuell eindeutige Kommentare. Ja, richtig. Die Zeitungen waren voll mit Berichten über den Sexualpsychopathen von Himberg. Da hat er nichts Besseres zu tun, als in Himberg an den Badesee zu gehen und Frauen zu belästigen. Die Handschellen klickten schneller, als er, darf ich dir meine Schwimmnudel zeigen, sagen konnte. Felix war 25 Jahre alt, passte also ins Täterprofil. Er sah nur leider überhaupt nicht aus wie der Mörder. In einer Gegenüberstellung mit Antonia Panholzer wurde er eindeutig als Täter ausgeschlossen. Die Polizisten wollten dennoch wissen, was er eigentlich mit derartigen Aktionen bezwecken wollte und warum er sich jetzt gerade in Himberg herumtrieb. Tja, Naja, und der Felix beginnt zu erklären. Er stammt eigentlich aus Wien-Brigittenau und wurde in ganz Wien in kein einziges Bad mehr reingelassen, weil es sich bei ihm um einen stadtbekannten Lustmolch handelte, der wegen 30 Delikten gesucht wurde. Naja, und wenn's in Wien in allen Bädern Hausverbot hast, dann fahrst halt zum Badesee nach Himberg. Er dürfte nicht gecheckt haben, dass hier gerade die größte Polizeiermittlung der Nachkriegsgeschichte läuft. An dieser Stelle hat er sich die Trophäe für den Hirnriss der Woche wirklich ehrlich verdient. Ein Radiotechniker und Urkundenfälscher geriet ebenfalls unter Verdacht, nachdem er in einem Hotel blutige Wäsche hinterlassen hatte. Bei seinem Verhaftungsversuch sprang er aus dem dritten Stock in einen Hof. Diese Form der Flucht misslang aufgrund diverser Knochenbrüche. Es stellte sich heraus, dass der Verdacht unbegründet war und er lediglich ein Betrüger war. Ein ziemlich cleverer noch dazu, der hat Amtsstempel gefälscht, indem er zwei Schillingmünzen oder also Schillingmünzen als Siegel benutzte und die Leute haben es geglaubt. Das ist großartig. Und dann gab es noch den Kali. Kali war 26 Jahre alt, als er sich dachte, ein bisschen Trittbrett fahren kann ja nicht schaden. Im Sommer 1950 vergewaltigte ein Mann in Wien-Dornbach ein Mädchen und in der Nähe von Himberg ein weiteres. Der Gewalttäter sah dem Phantom von Himberg ähnlich und sagte seinen Opfern, er sei der Mörder. Beide Mädchen machten aus Scham und Angst zunächst keine Anzeige. Bei der Vergewaltigung in den Auen von Himberg zerbrach das Glas seiner Armbanduhr und die Ermittler machten den Uhrmacher ausfindig, der das Uhrglas schon einmal erneuert hatte. Der Besitzer der Uhr hatte dem Uhrmacher seinen Namen genannt. Es handelte sich um den 26-jährigen Kali aus Wien-Meidling. Er wurde verhaftet und gestand die Vergewaltigung der beiden Frauen. Mit dem Himberger Mord hatte er aber nichts zu tun. Er gab an, sich als Himberger Mörder ausgegeben zu haben, um seine Opfer einzuschüchtern und leichter vergewaltigen zu können. Wow, was für ein sympathischer Dude, wirklich. 2 Monate nach dem Mord an Elfriede überfiel ein junger Mann in der Nähe des Südwestfriedhofs. 2 Monate nach dem Mord an Elfriede überfiel ein junger Mann in der Nähe des Südwestfriedhofs in Wien-Atzgersdorf 2 Frauen und vergewaltigte sie. Die Polizisten konnten den Täter ausforschen und festnehmen. Es handelte sich um den 21-jährigen Karl N., also nicht den Karl von vorhin. Er hatte ein blaues Fahrrad und Pockennarben am Kinn. Der Verdächtige war wegen versuchter Vergewaltigung vorbestraft und gestand die beiden Übergriffe in Wien, nicht aber den Mord in Himberg. Für diese Tat hatte er ein Alibi und Antonia Panholzer erklärte bei der Gegenüberstellung, dass der Festgenommene nicht der Täter vom kalten Gang sei. Und dann war da noch die Geschichte vom Eisenbahner Ludwig Angel. Der wurde in den Zeitungen als der Frauenwürger von der Josefstadt bezeichnet und der war ebenfalls höchst verdächtig. Er wurde beschuldigt, unzählige Frauen sexuell belästigt zu haben. Eine Frau hatte nach einer Auseinandersetzung gegen ihn eine Anzeige wegen Körperverletzung erstattet und behauptet, er hätte sie zu erwürgen versucht. Nach 8 Wochen Untersuchungshaft wurde Ludwig als unschuldig entlassen. Etwa 40 Frauen wurden dem Festgenommenen gegenübergestellt. Alle Opfer gaben an, dass Angel nicht als Täter in Frage komme. Also man muss sagen, also 40 Frauen haben da Anzeige gemacht wegen Sexualdelikten und alle haben gesagt, na der war es aber nicht. 40. Auch die Täterbeschreibung passte nicht auf den Eisenbahner, also die Täterbeschreibung von Himberg. Ja, und wie kam jetzt ein völlig Unschuldiger in Haft? Es stellte sich heraus, dass die Anzeigerin seine Ex-Geliebte war und sich an ihm rächen wollte. Tja, feine Gesellschaft. Es hilft nichts. Der Antonia werden immer wieder Leute vorgeführt, ob das der Täter war, und sie kann immer nur sagen, nein, der war es nicht. Und die Ermittlungen verlaufen ihm nichts. 4 Jahre vergehen, da kommt es erneut zu einem abscheulichen Verbrechen. Es ist der 9. Mai 1954, Muttertag. Die 16-jährige Maria Glock ist mit dem Fahrrad ihres Bruders, das übrigens auch blau war, auf dem Weg von Abestal nach Enzersdorf. Falls euch das alles nichts sagt, wir sind immer noch in der Gegend etwas südöstlich von Wien. Diese Orte, die im heutigen Fall, es ist alles im Umkreis von so 20 Kilometern plus minus. Die Maria möchte ihre Großmutter besuchen und ihr ein Geschenk bringen. Die Oma freut sich riesig über den Besuch und schenkt ihrerseits ihrer Enkelin eine Orange und packt ihr ein paar Stücke Marmorkuchen ein. Gegen 14 Uhr macht sich die Maria wieder auf die Heimreise. Die Orange und den Kuchen packt sie in eine Tasche und hängt diese über den Fahrradlenker. Gegen 15.30 Uhr, etwa 3 Kilometer vom Abestal, macht die Landstraße eine weite Kurve. Maria wird von einem Pumpenwärter gesehen, der eine Erdgassonde bedient. Er pfeift ihr nach. Der hat sie gecatcalled, wie man heute sagen würde. Oder er war der Letzte, der sie unverletzt sah. Nur Minuten später, 2 Kilometer weiter, geschah das Unfassbare. Auf der belebten Straße, auf der sonntags eigentlich zahllose Ausflügler unterwegs waren, muss sich der Mörder sein Opfer gesucht haben. Ein Unbekannter drängte Mitzi vom Rad, riss sie vom Sattel und stach brutal auf sie ein. Gegen 15.45 Uhr radelte ein Ehepaar die Straße entlang. Mitten auf der Fahrbahn entdeckten sie eine große Blutlacke. In der Annahme, es gebe hier einen Verkehrsunfall, stiegen sie ab. Doch der Blick in die 3 Meter tiefe Mulden, also in den 3 Meter tiefen Straßengraben, offenbarte das Grauen. Dort lag Mitzi, blutüberströmt. Sie lebte noch, aber sie konnte nicht mehr sprechen und röchelte nur noch. Ein zufällig vorbeikommender Motorradfahrer wurde angehalten. Er raste los, um Hilfe zu holen. Doch als der Arzt eintraf, war es zu spät. Mitzi Glock starb im Straßengraben. Ihr Mantel und das Fahrrad waren achtlos hinterhergeworfen worden. Ja, und die Idylle des Sonntags wich dem hektischen Blaulicht der Einsatzwagen. Die Mordkommission traf ein. Im grellen Licht der Scheinwerfer suchten Beamte die Straßen ab. Ein junger Bursche aus Abestal, der zufällig vorbeikam, warf einen Blick auf die Tote und erstarrte. Ja, das ist doch die Mitzi. So gelangte die Nachricht zu den Eltern. Die Mutter wurde zum Tatort gebracht. Dort brach sie zusammen, geschüttelt von Weinkrämpfen. Sie erzählte von einer bösen Vorahnung. Erst kürzlich habe sie geträumt, ihr Kind läge aufgebahrt in der Stube. Nun war ihr Albtraum real geworden. Schnell machte wieder ein Wort die Runde. Der Hitzemörder. Die Tat erinnerte frappierend an den immer noch ungeklärten Mord vom Kalten Gang. Zeugen beschreiben den Mann als etwa 30-jährigen, sonnengebräunten Radfahrer mit einem Bündel Holz auf dem Gepäckträger, der in der Nähe gesehen wurde. Mal hieß es, sein Rad sei schwarz, mal weiß-gelb. Ein Polizeihund verfolgte eine Spur, die darauf hindeutete, dass der Täter durch die Felder floh, wahrscheinlich um dem Pumpenwärter nicht erneut zu begegnen. Die Polizei arbeitete fieberhaft. Ein Knecht aus Stixneusiedl geriet unter Verdacht, konnte aber ein Alibi vorweisen. Ein Alarm in einem Schwächerter Brackenlager führte ins Leere. Der Ermittlungsleiter, ein Dr. Heger, blieb überzeugt, dass die Morde an Mitzi und Elfriede vom gleichen Täter begangen wurden und dass er hier in der Gegend lebt. Der Mörder ist nicht weit entfernt, wird er in den Zeitungen zitiert. Er sollte sich irren. Der Mörder wurde nie gefasst. Einen letzten Hoffnungsschimmer auf eine Klärung der Taten gab es im Oktober 1955. Da erschien ein 28-jähriger Kaufmann namens Johann, genannt Hansi B., aus Langenlois bei der Polizei. Er will ein Geständnis ablegen, sagt er. Er ist der Mörder vom Kalten Gang. Die Ermittler sind erstaunt. Antonia Panholzer wird wieder einmal zu einer Gegenüberstellung ins Sicherheitsbüro geholt. Sie schaut ihn kurz an und sagt, tja, war's nicht. Jetzt sind die Ermittler wieder mal in einer Zwickmühle. Die schauen den an und sagen, du Hansi, warum gestehst du eine Tat? Naja, und damit möchte ich diesen Fall, diesen etwas düsteren Fall mit einer heiteren Note abschließen. Der Hansi gestand schließlich, dass er nicht der Mädchenmörder ist. Also das muss man gestehen, dass man nicht der Mörder ist. Muss man sich mal vorstellen. Er wollte einfach nur ins Gefängnis, sagt er den Beamten. Die Polizisten schauen sich einmal mehr ratlos an. Ja, seine Freundin, die geht ihm so auf die Nerven und außerdem will er endlich eine Ruhe für seine Kinder haben. Können Sie mich bitte ins Gefängnis stecken? Nein, können Sie nicht, sagen die doch etwas verdutzten Polizisten. Der Hansi besteht aber auf seiner bevorstehenden Verhaftung. Bitte, bitte, ich will doch nur ein bisschen Ruhe von meiner Familie. hilft nichts. Hansi hat keine Straftat begangen und darf deshalb nicht ins Gefängnis, auch wenn er sich so sehr wünscht. Der Arme. An der Stelle in Himberg, an der die 20-jährige Elli Kastner erstochen wurde, befindet sich heute ein Golfplatz. Dort erinnert ein Steinkreuz an den bis heute ungeklärten Mord. Klugschiss zum Schluss. Finanzbildung, Alter. Ich möchte den heutigen Klugschiss zum Schluss nutzen, um mich zu Vorwürfen gegen meine Person zu äußern. In zahlreichen Kommentaren wird mir nämlich nicht nur Geschichtsfälschung, sondern nahezu schon Bilanzbetrug vorgeworfen. Wie ihr wisst, versuche ich Währungen immer in heutigen Gegenwert umzurichten. Klar, weil niemand hat eine Ahnung, was 400 Kronen im Jahr 1902 heute wert sind. Das kann sich einfach keiner vorstellen. Also rechne ich das in Euro um. Also nicht ich, sondern jemand, der sich damit auskennt. Dazu gleich mehr. Bei Kronen oder Gulden hinterfragt das niemand. Da könnte ich euch irgendeinen Scheiß erzählen. Mache ich aber nicht. Wir versuchen hier ja ordentlich zu arbeiten. Aber sobald ich einmal einen Schillingbetrag nenne, kann ich mir sicher sein, dass ich Dutzende Nachrichten kriege. Die klingen alle in etwa so. Deine Umrechnung stimmt nicht, weil ein Euro sind 13,7603 Schillinge. Wie kann es sein, dass du in einer Folge sagst, 100 Schilling sind heute etwa 261 Euro. Das kann ja nicht sein, dass der Schilling mehr wert ist als der Euro. Also bitte. So, dazu muss ich sagen, erstens, ich habe bewiesen, dass ihr alt seid. Der Umrechnungskurs 13,7603 ist nämlich mittlerweile 25 Jahre alt. Freut euch, ihr seid wahrscheinlich ähnlich alt wie ich. Aber immerhin, hey, euer Langzeitgedächtnis funktioniert noch. Zweitens, ist seit einem Vierteljahrhundert, also nicht nur seit dem Vierteljahrhundert, aber seitdem da umgerechnet wurde, 25 Jahre Inflation ins Land gegangen. Das ist das, warum ihr an der Supermarktkasse plötzlich 150 Euro für etwas ausgibt, das vor 3 Jahren noch 60 Euro gekostet hat. Inflation sorgt dafür, dass Geld weniger wert wird. Das betrifft nicht nur Schillinge und Euros, sondern das Geldsystem als solches. Ich bin jetzt kein Finanzwissenschaftler, aber es reicht für unsere Zwecke, wenn wir uns merken, Geld verliert an Wert. Täglich. Drum bringt es auch nichts, wenn ihr euer Erspartes auf einen Bausparer oder ein Konto legt, wo ihr 1% Zinsen kriegt. Wenn die Inflation 4% beträgt, dann wird euer Geld weniger wert. Um es deutlich zu machen, was das jetzt für Auswirkungen hat, ganz einfach. Wenn ihr euch bei der Einführung des Euro am 01.01.2002 um 100 Euro etwas gekauft habt, dann müsstet ihr heute für dasselbe Produkt schon 175 Euro hinlegen, weil Geld wird weniger wert. Das war auch beim Schilling so. Also das ist jetzt kein Phänomen des Euro, wie es immer heißt. Bleiben wir bei dem Beispiel aus den 40er Jahren. Wer im Jahr 1947 um 100 Schilling eingekauft hat, musste für den gleichen Warenkorb nur 2 Jahre später schon das Doppelte bezahlen. Also waren seine 100 Schilling plötzlich nur noch 50 wert, weil damals die Inflation so hoch war. Heute, 75 Jahre Geldentwertung später, sind die 100 Schilling aus den 40er Jahren eben 261 Euro wert. Und eben nicht 7 Euro, wie man das nach dem offiziellen Umrechnungskurs glauben könnte. Wenn euch das zu kompliziert ist, macht euch nichts draus, mir ja auch. Die alten Römer haben dieses Konzept auch nicht verstanden und einfach mehr Geld hergestellt, wenn sie knapp bei Kasse waren und damit die Inflation immer mehr angeschoben, was letztendlich seinen Teil zum Untergang ihres Reiches beigetragen hat. Auch die spanischen Habsburger haben das Konzept Geldentwertung lange nicht kapiert, bis es das spanische Weltreich nicht mehr gab, obwohl sie doch so viel Gold und Silber nach Europa gebracht haben. Ja. Der Effekt, sie zahlen heute noch die Schulden von damals zurück, glaube ich zumindest. So, und zum Beweis, dass ich mir das jetzt nicht aus dem Allerwertesten ziehe, sondern woher diese Zahlen kommen, die kommen vom Institut für Finanzbildung der Österreichischen Nationalbank. Das sind die für das Geldsystem in Österreich verantwortlich sind. Also wenn jemand den Gegenwert von Geld kennt, dann die. Und das Beste, ihr könnt es selbst ausprobieren, und zwar unter finanzbildung.oenb.at. Dort könnt ihr bis 150 Jahre zurückgehen und Gulden, Kronen, Schilling, sogar Reichsmark umrechnen. Also es funktioniert. Und zum Schluss möchte ich auch noch auf ein Update zu einem Fall hinweisen, den wir hier schon mal besprochen haben. Und zwar zu Folge 53 zu Michael Tormey, der seine Mutter enthauptet und ihren Kopf in der Auslage ihres Geschäfts ausgestellt hat. Der ist kürzlich gestorben. Zitat aus OE24.at. Gespenstische Szenen spielten sich, wie jetzt bekannt wurde, Montagmittag, also das war im November 2025, in einem Gemeindebau in Döbling ab. Dort kam ein zweimal eingewiesener Mörder, der vor 32 Jahren seine Mutter enthauptet hatte, bei einem Gerangel mit Nachbarn ums Leben. Es geht um jenen damals, 1993, 26-jährigen Mann, der seine 58-jährige Mutter Ildiko, eine Ungarin, in deren Wohnung in der Genzgasse mit einem Messer getötet hatte. Dabei schnitt er ihr den Kopf ab, den er danach in einen Plastiksack zur nahegelegenen Boutique seiner Mutter brachte, wo er ihn in der Auslage deponierte. Nach seiner Festnahme im Zuge einer Alarmfahndung konnte der aus einem alten ungarischen Adelsgeschlecht entstammende Michael Tormey keine Hinweise auf ein Motiv für seine Tat liefern. Er sprach verwirrt und machte lediglich zusammenhanglose Angaben. Zwischen dem Mitzwanziger und seiner Mutter hatte es seit längerer Zeit Auseinandersetzungen gegeben, weil sich der Informatikstudent eingeengt und bevormundet fühlte. Das Gericht entschied am 21. Dezember 1993, dass Tormey in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen wird. Nach 6 Jahren galt er trotz Warnung einer behandelten Ärztin als geheilt und wurde aus der Anstalt entlassen. Im Jahr 2000 wurde er erneut eingewiesen, weil er, wieder unzurechnungsfähig, in Ungarn dem Direktor eines Hotels ein Messer an den Hals gesetzt hatte und drohte, ihm den Hals aufzuschlitzen. Da endete, glaube ich, unsere Geschichte von damals. Später, wann genau ist derzeit unklar, kam er erneut in Freiheit und lebte fortan unauffällig, zuletzt mit neuem Namen in einem Gemeindebau im 19. Bezirk in Wien. Vergangenen Montag indes dürfte er wieder einen Schub gehabt haben, denn T. drohte mit einem Beil in der Hand in seiner Wohnung eine 66-jährige Nachbarin zu attackieren, die sich gemeinsam mit ihrem Mann, 70, um den psychisch beeinträchtigten und zuletzt schwer an Krebs erkrankten Mieter kümmerten. Mit Aufbietung aller Kraft gelang es dem 70-Jährigen, den Axtschwinger niederzuringen. Dann musste das Seniorpaar den Wohnungsschlüssel suchen. Die Tür war zunächst versperrt gewesen. Daraufhin rannten die beiden ins Freie, während andere Nachbarn bereits den Notruf alarmiert hatten. Wenig später traf auch schon die Polizei mit Unterstützung von WEGA-Kräften ein. Als sie in die Wohnung kamen, fanden sie dort den Beschuldigten tot am Boden auf, bestätigt Polizeisprecher Markus Dietrich. Warum und woran der 59-Jährige verstorben ist, ist Gegenstand der Ermittlungen. Eine Obduktion wurde in Auftrag gegeben. Verbrecherisches Fremdverschulden, das auch zum Tod geführt hat, wird ausgeschlossen. Alles spricht für eine plötzliche medizinische Krise im Zuge einer Notwehrsituation. Und das ist natürlich feinstes Polizeideutsch mit, naja, der Mann hat sich gegen den Tormey gewehrt und ihn dabei gemeuchelt. Also, erledigt. Also, ihr wisst, was ich meine. Ja, danke an die Katharina, die mich auf diesen Artikel hingewiesen hat. Ja, und das war sie, die 107. Folge von Mörderisches Österreich. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr mir auf steadyhq.com/mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäterin und Mittäter sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen. Und das ganz ohne Werbung. Und ihr bekommt sogar Zugriff auf eine super geheime Extrafolge. Nein, Blödsinn, stimmt nicht. 2 super geheime Extrafolgen und eine gute Nachgeschichte. Wenn das kein Angebot ist, Kinder, dann müsst ihr jetzt zuschlagen. Ihr könnt auf Steady auch den Newsletter abonnieren, dann bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Also in dem Fall sind es halt so Bilder und so Material, das Gedenkkreuz habe ich da reingeschmissen und alles, was ihr auch auf YouTube auf dem Video sehen könnt, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen, gell? Ha, dumm. Na, wurscht. Wenn ihr Mittäterin oder Mittäter seid, dann bekommt ihr außerdem Zugriff auf das Recherchematerial in Form eines Notizbuches in Notebook LM. Dort könnt ihr dann selbst in den Quellen herumwühlen und tiefer in den Fall eintauchen. Wenn euch ein monatliches Abo zu viel ist oder ihr nicht noch einen Abbuch auf eurem Konto gebrauchen könnt, dann könnt ihr mir via paypal.me/moepodcast eine kleine Spende zukommen lassen. Dank an Stefanie, Elisabeth, Sandra, Anna, Sonja, Stella und Michael, die diesen Podcast unterstützen. Noch ein kleiner Hinweis, bitte seid mir nicht böse, wenn euer Name nicht gleich in der nächsten Folge bei den Danksagungen auftaucht. Ich produziere aktuell wieder einige Folgen vor, also meistens mache ich das, wenn ich Urlaub habe. Dann habe ich nachher mehr Zeit, um mich so Sachen wie Live-Podcasts und den Vorträgen bei der VHS Simmering zum Beispiel zu widmen. Also nehmt es mir nicht übel. Wenn ihr mir Feedback zu den Episoden geben wollt, dann macht's das bitte in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Also am besten mit 5 Sternen natürlich. Persönliches Feedback nehme ich natürlich ebenfalls gerne. Am besten schreibt mir eine Nachricht auf Steady oder per Mail unter mösterreichpodcast@gmail.com. Da könnt ihr euch auch hinwenden. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne auf YouTube vorbeischauen. Da gibt's mich jetzt auch zu sehen, wenn ihr euch das traut. Es ist gruselig, habe ich mir sagen lassen. Ja, und wenn ihr von dem ganzen Mord und Totschlag hier auf diesem Kanal einmal eine Pause braucht, dann hört doch mal bei Hightech rein, ein Podcast-Projekt von meinem Kollegen Alex und mir, und da reden wir über die Technologie-News der Woche. Die nächste Folge von Mörderisches Österreich erscheint überall, wo ihr gute Podcasts hören könnt. Am besten ihr schaut auf mörderisch.simplecast.com vorbei. Dort findet ihr alle Folgen chronologisch aufgelistet. Außerdem könnt ihr mir auf Instagram unter @moepodcast folgen. Da findet ihr ebenfalls Bonusmaterial zu den Fällen. In diesem Sinne, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Belästigt keine Leute beim Baden. Bussi und Baba.